ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 3. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Und wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Wir machen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur hier bei NDR Info, aber hauptsächlich natürlich zusammen diesen Podcast ja schon seit dem ersten Tag des russischen Großangriffs auf die Ukraine. Wir machen das als Journalisten und in zunehmendem Maß dann auch als in Anführungsstrichen Fachleute mit erweiterten Kenntnissen, einfach weil wir halt sehr viel hören und sehr viel sehen und oft noch sehr viel mehr lesen. Und oft mit dabei, bei unserem Podcast sind ja auch Experten unterschiedlichster Fachrichtungen. Das sind Wissenschaftler, Aktive oder ehemalige Soldaten. Das Ganze passiert im Bemühen, möglichst ruhig und unaufgeregt Informationen und Einschätzungen zur Lage zu geben und zur Sicherheitspolitik. Und dann kommt plötzlich unser Bundespräsident und erklärt bei einem Leserkongress der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur deutschen Debatte über Waffensysteme, die von, so sagt er wörtlich, Militärexperten, Kaliberexperten mit Ausgelassenheit und mit wachsendem Ehrgeiz geführt werde, so Frank-Walter Steinmeier. Mal ganz abgesehen von der Frage, ob er da nicht doch die in seinem Amt erwartete Überparteilichkeit missachtet hat. Diese Bezeichnung Kaliberexperten hat für mich dann doch etwas ziemlich Abwertendes. So Richtung große Klappe, nichts dahinter, viel Meinung, wenig Ahnung oder auch kaum ist Weltmeisterschaft, schon haben wir 84 Millionen Bundestrainer. In diese Richtung geht das und das möchte ich so nicht stehen lassen. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, tatsächlich die Social Media Plattformen etwa, Diskussionsforen oder auch Talkshows zu diesem ernsten Thema eher dann als Bühne sehen und sich selbst als Hauptdarsteller. Aber auf die allermeisten trifft das eben nicht zu. Und von diesen allermeisten hat Dr. Claudia Major, die Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik, in der Talkshow Maischberger bei uns im ersten Steinmeiers, ich sag mal Expertenbashing, ganz sachlich gekontert.
Ich habe überlegt, ob ich mich angesprochen fühlen muss, aber ich kann weder das Wort Ausgelassenheit noch wachsendem Ehrgeiz, also nehme ich für mich nicht wahr, zumindest nicht in meiner Eigenwahrnehmung. Und ich finde es schwierig, dass man eine Debatte über so grundsätzliche Themen wie Krieg und Frieden so beschreibt. Und ich finde es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass all die Debatten, die wir führen, über Waffenlieferungen, über Hochfahren der Industrieproduktion, über mögliche Verhandlungen, dass die ja alle das gleiche Ziel haben, nämlich Frieden und Stabilität. Und solange Russland an seinen Zielen festhält, und wir sehen, dass Russland eine revisionistische Macht nach innen und nach außen ist, also Grenzen verändern will und die eigene Gesellschaft auch verändern will. Ja? Und solange Russland die militärischen Fähigkeiten vom Panzer bis zum Soldaten hat, solange wird die Ukraine keine Stabilität und Frieden mit dem Nachbarn haben, sondern muss immer vorbereitet sein.
So viel damit zu Steinmeiers Kaliber-Experten. Claudia Major ist übrigens auch in diesem Podcast wieder dabei. Später, da geht es dann ums schwierige deutsch-französische Verhältnis. Erst einmal geht es aber zur Lage in der Ukraine. Heute nicht so ganz aktuell auf den Tag bezogen von uns, sondern das machen wir mal mit Rebecca Barth, unserer Kiew-Korrespondentin. Hallo Rebecca, du meldest dich aus Kiew, oder?
Ich bin gerade vor 30 Minuten wieder in Kiew angekommen. Ich habe
Gott sei Dank
eine Woche lang in der Region Kharkiv, in der Region Donetsk an der Front recherchiert. Und ich habe heute ein paar Töne mitgebracht von dort.
Sind wir sehr gespannt überhaupt auf die Eindrücke, die du von dieser Dienstreise mitgebracht hast. Wahrscheinlich wie immer ziemlich gefährlich. Du warst schon ziemlich nah an der Front, oder?
Ja, ich war dieses Mal tatsächlich mit einer Artillerieeinheit unterwegs und die haben uns mitgenommen auf ihre Positionen. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, wie weit es da weg ist von den russischen Positionen, aber es war doch schon viel Artillerie zu hören. Auch Panzer haben wir dort gehört und die Soldaten haben das selber als sehr heiße Position eben dort beschrieben und als einen sehr, ja doch gefährlichen Ort.
Du hast wahrscheinlich mit vielen Soldaten gesprochen. Was sagen die so zu ihrer Lage dort?
Ich habe Töne mitgebracht. Ich würde sagen, da hören wir direkt mal rein. Aber vielleicht kann ich das noch so ein bisschen kurz, bevor wir direkt zu den Jungs oder den Männern, muss man sagen, kommen,
klar,
ein bisschen beschreiben. Ja. Es ist ganz schwierig, sich das vorzustellen. Wir waren mit einem Kommandeur unterwegs, Vitali, und er hat uns eben zu dieser Einheit gebracht, die da die Stellung hält. Das ist in einem Wald. Wir sind minutenlang durch diesen Wald gelaufen, durch die Schützengräben. Es ist total sandig. Also man kommt da auch nicht wirklich gut vorwärts. Es sind so auch sehr hektisch, hätte ich jetzt fast gesagt, ausgehoben verschiedene Schützengräben, die Baumwurzeln ragen da rein, dann geht es so links, rechts, hoch, runter, total verwinkelt. Und diese Männer leben praktisch unter der Erde. Sie haben sich da ja Bunker gebaut, total dunkel, ganz schummriges Licht, dass sie halt eben halbwegs geschützt sind. Sie sind dort zu acht, leben dort seit einem halben Jahr zusammen auf dieser Position, auf wirklich sehr beengtem Raum. Die Betten sind aus Holz, also von Gemütlichkeit kann keine Rede sein. Und da habe ich unter anderem Mikola getroffen und er hat die Situation folgendermaßen beschrieben.
Die Situation ist bei uns ständig angespannt. Hinter uns schießt unsere Nachbarposition. Gegnerische Einschläge sind 100, 200 Meter von uns. Es ist hier immer heiß. Es gibt keine Ruhe. Sie drücken und drücken und drücken.
Ja, da hört man das schon so ein bisschen raus. Und man hört vielleicht auch wenn man die Sprache nicht versteht, wie müde er sich anhört. Oder wie hört sich das für dich an?
Ja, da ist ein großes Maß an Erschöpfung dabei. Aber irgendwo ja auch die Weigerung aufzugeben, glaube ich. Das liest man ja immer wieder. Spürst du das da auch vor Ort? Das sind ja Lebensbedingungen, die man eigentlich nicht beschreiben kann, als jemand, der sowas nicht mitgemacht hat. Aber wie würdest du diese Leute beschreiben? Wie stehen sie noch da bei all ihrer Erschöpfung?
Also in dieser Einheit sind die allermeisten Freiwillige, die vor allem vor 2 Jahren in den Krieg gezogen sind. Das heißt, die haben eine Idee, wofür sie kämpfen. Und auch darüber habe ich mit den Männern gesprochen. Da geht es ganz häufig tatsächlich um die Familie. Die reden von ihren Kindern, von ihren Frauen, von ihren Eltern, die sie beschützen wollen und die ihnen auch Kraft geben. Und da konnte ich mich unter anderem mit Serhi drüber unterhalten, der das auch nochmal aus meiner Sicht zumindest ganz schön auf den Punkt gebracht hat. Ich würde sagen, auch da hören wir ganz kurz mal rein.
Natürlich möchte ich nach Hause. Meine Tochter ist jetzt 6. Als ich in den Krieg gegangen bin, war sie 4. Ich sehe über Video, wie sie wächst. Wir reden miteinander und ich kann sehen, wie groß sie schon ist. Ich verpasse ihre Kindheit und kann nicht bei ihr sein. Das ist schlecht, aber sie gibt mir Kraft.
Und das fand ich durchaus beeindruckend. Serhi arbeitet in einem Kommandoposten, also er ist nicht in den Schützengräben. Er beobachtet den ganzen Tag Bildschirme mit Drohnenaufnahmen, sieht darauf die russischen Soldaten laufen und hinter ihm hängen eben Zeichnungen von seiner kleinen Tochter und von anderen Kindern, die den Soldaten an die Front geschickt werden. Und er sagt also, dieses Bild, was seine Tochter gemalt hat und seine Ehefrau, sie haben dann noch einen Brief dazu geschrieben, wie sehr sie ihn vermissen und dass sie hoffen, dass er bald wiederkommt. Er sagt, das nimmt er immer mit sich und trägt es neben seinem Herzen, hat er gesagt.
Haben die denn ganz selten nur Kontakt? Oder wenn man jetzt so überlegen, das ist ja ein Hightech-Krieg, man könnte ja denken, eventuell hat dieser Hightech ja auch den Effekt, dass sie mal anrufen können vielleicht zu Hause. Du sagst ein Bild geschickt, ein Brief, das klingt ja alles noch wie vor 50 Jahren.
Doch, die können miteinander telefonieren, die können über WhatsApp sich schreiben, wenn sie denn Internet haben. Also das funktioniert verhältnismäßig gut, nicht immer, aber die sind doch eigentlich ganz gut erreichbar, zumindest auf dieser Position. Aber sich wirklich physisch zu sehen, sich mal in den Arm nehmen zu können, das ist kaum möglich. Mikola, den wir am Anfang gehört haben, hat seine 2 Söhne seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Und Serhi hat mir gesagt, seine kleine Tochter hatte er vor einem halben Jahr für 1 Stunde gesehen. Und der Grund war, dass die Einheit damals verlegt worden ist aus dem Süden in den Osten, wo sie jetzt sind. Und er ist sozusagen auf der Durchreise zu Hause vorbeigekommen, ganz spät abends, hat mit seiner Tochter etwas gespielt, sie ins Bett gebracht und ist dann vor Tagesbeginn wieder weitergereist.
Und da sitzen sie dann in dieser Stellung unter Beschuss. Ich kann mir das wirklich kaum vorstellen. Das muss aber doch irgendwas auch mit ihnen machen. Wie sieht dieser Alltag da aus? Ich glaube, du hast mal irgendwie gesagt, sie beobachten halt auch die Natur. Die Natur ist um sie rum, Tiere auch, die dann plötzlich wichtig werden, oder?
Ja, total. Also das ist ganz interessant, vor allem bei dieser Gruppe, die die Position hält. Diese 8 Männer auf beengtem Raum. Ich glaube, ich will, um ehrlich zu sein, gar nicht wissen, was das mit den Menschen macht. Mhm. Mit 8 Leuten, die immer die gleichen sind, auf wirklich so engem Raum da unter der Erde zu hocken und die ganze Zeit beschossen zu werden. Mikola hat es uns auch erzählt, was das mit ihm macht.
An Menschen sind wir nicht mehr gewöhnt, weil wir im Wald leben. Wir haben hier einen Freund, ein Eichhörnchen. Das füttern wir und sprechen mit ihm. Viele Menschen sind für uns seltsam geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich mich zu Hause verhalten soll, wenn ich bald Urlaub bekomme.
Ja,
das hat mich doch sehr berührt, muss ich sagen. Man sieht es denjenigen, die da unten sitzen, auch an. Also die sind blass, die sind total müde, die schlafen kaum seit einem halben Jahr. Die haben uns auch mit ganz großen Augen angekommen. Ich bin ja nicht alleine dahin gekommen, ich bin mit einem Team gekommen. Das heißt, auf einmal waren in dieser kleinen, ich nenne es mal Bude, die sie da haben, total viele Menschen und die guckten mit ganz großen Augen und sagten, oh Gott, so viele Leute hatten wir schon lange nicht mehr hier. Und dann sagten sie, haben mich angeguckt und auch meine Kollegin und Frauen schon gar nicht und waren total auch entzückt und haben sich irgendwie gefreut, wie so kleine Jungs. Es war irgendwie ganz merkwürdig, weil das verschwitzte, verschmierte Typen sind, die sich da auch nicht richtig rasieren und waschen können, also die da wirklich in härtesten Lebensumständen leben, ja.
Da könnte ich mir jetzt zwei Reaktionen vorstellen. Zum einen, wenn man sich in so eine Situation versetzt, vielleicht auch ein bisschen Scham, dass man selber so, ja, dreckig einfach ist, wenn da Leute ankommen, oder auch Riesenfreude, dass mal jemand anderes da ist. Das könnte ja dazu führen, dass die sich auch aufgemacht haben euch gegenüber, dass die vielleicht auch ein bisschen Druck abgelassen haben, einfach mal ein bisschen was erzählen, was man raus musste. Hast du sowas da erlebt?
Also ich habe das schon häufiger erlebt, dass Menschen anfangen zu weinen beispielsweise. Also auch Serhi musste sich sehr zusammenreißen. Er hat es geschafft. Er hat mir das nachher sogar auch nochmal geschrieben, dass er sich da sehr zusammenreißen musste. Ich hatte in dieser Situation das Gefühl, dass die sich gefreut haben, dass da jemand kam. Also dass es nicht so schambehaftet war, aber das gibt es mit Sicherheit auch, ja.
Bleiben wir aber beim Thema Menschen. Du hast es ja gerade gesagt, dass du nicht wirklich wusstest, wie weit ist der Feind eigentlich weg gewesen von dieser Stellung. Aber er war ja spürbar, allein schon durch die Einschläge der feindlichen Artillerie. Wenn wir darüber reden, was macht das Ganze mit Menschen? Was macht es denn auch mit dem Menschenbild? Wie denken die ukrainischen Soldaten über ihre russischen Feinde? Man sagt ja immer sowas, Krieg führt zur Verrohung. Hast du sowas da beobachtet?
Ja, da habe ich mit Serhi tatsächlich drüber gesprochen. Er sitzt ja vor diesen Bildschirmen, wo die russischen Soldaten beobachtet werden. Die Ukrainer werfen dann mit Drohnen Granaten auf sie ab. Nicht alle diese selbstgebauten Granaten explodieren auch, aber viele eben schon. Entsprechend sieht er live in wirklich guter, sehr guter Bildqualität, wie dort Menschen zerfetzt werden. Und ich habe ihn gefragt, meinte, ich verstehe schon, dass es für dich der Feind ist, aber es sind ja gleichzeitig auch Menschen, und darauf hat er so reagiert.
Für mich sind das keine Menschen. Sie bringen nur Unglück über unser Land. Viele Kinder sind gestorben, wie viele Erwachsene. Ich kriege gerade richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie viel Leid sie über unser Volk gebracht haben. Unsere Kinder tun mir leid. Die Russen sind Zombies, die vernichtet und aus unserem Land vertrieben werden müssen.
Und das war tatsächlich auch die Szene, in der er fast angefangen hat zu weinen. Mhm. Also das ist diese Mischung aus Brutalität, aus Gewalt, Verrohung und ganz viel Schmerz, als er über das ukrainische Volk, die Kinder, die sterben, gesprochen hat. Da musste er einmal fest schlucken und hat einmal tief eingeatmet, um die Kontrolle sozusagen über sich zu behalten.
Wenn er jetzt sagt, die Russen sind Zombies, müssen wir ja aus der Distanz sagen, die Zombies, ich nehme das jetzt mal auf, haben gerade eine aus ihrer Sicht vorteilhafte Situation, die sie auch ausnutzen. Das heißt im Fachjargon ja immer, Russland hat das Momentum, also ist militärisch gerade in der Lage, großen Druck auszuüben. Du hast es angedeutet, weil er sagte, die drücken und drücken und drücken und das hört nicht auf. Wie wird das, was wir hier so als bedrohliches Szenario Richtung, oh weia, es könnte vielleicht sogar zum Zusammenbruch der Front an der einen oder anderen Stelle führen. Wie hast du das da vor Ort wahrgenommen?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass die doch sehr realistisch sind, dass die Lage wirklich sehr, sehr angespannt ist. Und was sie aber alle gesagt haben, ist, wir haben keine andere Wahl. Also aufgeben ist keine Option. Was sie aber machen, sind taktische Rückzüge. Und sie sagen, ja, manchmal ist es leider so, dann müssen wir unsere Stellungen aufgeben, um eben unsere Menschen zu schützen. Wir haben nicht so viele. Aber ich hatte doch das Gefühl, dass die Lage wirklich sehr, sehr schlecht ist. Vitali, der Kommandeur dieser Einheit, hat darüber gesprochen in einer Art und Weise, dass ich wirklich nachgefragt habe, sag mal, das hört sich für mich an, als würde die Ukraine den Krieg verlieren. Das hat er dann verneint und meinte, nein, er sei einfach nur realistisch. Aber die Situation ist doch sehr, sehr angespannt. Also Munition ist das eine, was wir hier und du und Anna auch immer wieder im Podcast besprochen haben mit verschiedensten Experten. Und das zweite große Problem, was die Ukraine hat, ist eben der Personalmangel und auch eben in Vitalis Einheit. Und ja, auch das hat er mir erklärt, wie sich das auswirkt.
Нестача колосальна, і вона краще не буде становитися.
Der Mangel ist kolossal und es wird nicht besser. Uns gehen die Menschen aus. Die Ressourcen gehen zur Neige. Wir werden nicht mehr Leute in der Ukraine, sondern nur weniger. In meiner ganzen Division habe ich Personalmangel. Wenn sich also jemand uns anschließen möchte, würden wir uns freuen.
Das war natürlich ein hinten raus etwas mit einem Zwinkern, aber ja, ja, man merkt es schon. Es ist wirklich sehr angespannt.
Was wir mitkriegen, ist ja jetzt auch gerade die Diskussion nach dieser erneuerten Wehrgesetzgebung, die sagt, wir müssen sehen, dass wir das Alter runtersetzen von Leuten, die wir ziehen können, und wir gucken auch mal, ob wir aus dem Ausland Leute kriegen. Geht da ein Riss durch die ukrainische Gesellschaft mittlerweile? Wie wird das zur Kenntnis genommen, dass es eben Leute gibt, die sich auch einfach diesem Kampf entziehen, die das nicht mitmachen?
Das ist tatsächlich eine sehr, sehr schmerzhafte Diskussion hier in der gesamten Ukraine. An der Front, also bei Serhii, Vitali, Mukola, ist natürlich großes Unverständnis. Die hängen da, die opfern im Zweifelsfall ihr Leben, ihre Gesundheit, die haben ihre Familien seit 2 Jahren nicht mehr richtig gesehen und die sehen, manche Leute machen sich aus ihrer Sicht sozusagen vom Acker und haben in Europa ein schönes Leben. Also die haben da eine ganz, ganz, ganz klare Haltung zu. Im Hinterland, sage ich mal, ist es aber komplizierter, weil viele Menschen natürlich sehen, die Lage an der Front ist so schlecht, warum sollte ich mich freiwillig melden, wenn ich nicht genügend Munition habe, um mich überhaupt gegen russische Angriffe zu wehren. Und es geht irgendwie nicht vorwärts. Also die Leute fangen an, die Frage nach Perspektive zu stellen. Mhm. Das ist das eine. Und dann muss man sagen, es ist, glaube ich, ein falsches Verständnis, weil man denkt, in der Ukraine gibt es keine Männer mehr. Es gibt hier Statistiken, die zeigen, dass es hier noch Millionen Männer im wehrfähigen Alter gibt. Das Problem ist, das System, das Ausbildungs- und Rekrutierungssystem ist ineffektiv und es ist intransparent. Es kann man aus deutscher Sicht wirklich schwierig verstehen, aber die Ukraine hat ein grundsätzliches Problem damit, dass sie häufig gar nicht wissen, wo die Leute leben. Das heißt, die Meldedaten sind veraltet. Nicht, weil sich jemand verstecken will, sondern es ist ganz, ganz weit verbreitet, dass die Leute nicht da leben, wo sie offiziell gemeldet sind. Und jetzt in dieser Kriegssituation, wo Leute aus besetzten Gebieten beispielsweise fliehen, und dann fliehen sie beispielsweise über Russland in die EU. Und deswegen geht man auch auf die Auslandsukrainer zu und sagt, also, ja, ihr müsst jetzt dazu gezwungen werden, wenigstens eure Daten zu erneuern, damit wir wissen, mit wie vielen Leuten können wir überhaupt planen? Wer ist denn eigentlich wo? Wen haben wir sozusagen noch zur Verfügung? Das ist ein Problem und es wird sehr stark auch kritisiert in der Ukraine, dass die Führung bis heute nach 2 Jahren Krieg nicht lösen konnte.
Was sagen denn die Leute vor Ort so zur Motivation? Zu denjenigen, die vielleicht doch kämpfen wollen, oder versuchen sie irgendwie Werbung zu machen noch für Leute, um diese Personallücken aufzufüllen?
Das versuchen sie. Also Vitali, der Kommandeur, ist da sehr hinterher. Er versucht vor allem den Leuten zu zeigen, dass es eine gute Einheit ist, dass er ein guter Kommandeur ist, um denen die Angst zu nehmen. Aber er hat mir auch gesagt, also in letzter Zeit merkt er doch da eine qualitative Veränderung ins Negative hin, so sagte er. Und auch da können wir mal reinhören. Ich glaube, der Ton ist ein bisschen laut. Da waren wir gerade im Auto unterwegs in Richtung der Position, als er das erklärt hat.
All diejenigen, die wirklich kämpfen wollten, sind in den ersten 6 Monaten gegangen. Jetzt ist man entweder erwischt worden oder dient aus Hoffnungslosigkeit. Ich habe in der Ausbildung 2-3 Monate Zeit, ihre Moral zu formen. Sie sehen, dass sie nicht einfach an die Front geworfen werden. Sie werden trainiert, versorgt, vernünftige Kommandeure. Wenn ein Soldat sieht, dass man sich um ihn kümmert und ihm Essen gibt, Schlaf, Gespräche mit seinen Angehörigen, dann wird er kämpfen wollen.
Aber da muss man dazu sagen, das ist wirklich auch eine Diskussion hier in der Ukraine. Wie sind die Kommandeure? Da gibt es grauenhafte Berichte. Da gibt es Berichte über Leute wie Vitali, der einen sehr, sehr guten Ruf hat. Ist noch ein sehr junger Mann, 29. Seit 10 Jahren ist er im Krieg. Der ist ein Divisionskommandeur, also auch schon eine relativ hohe Position für sein Alter. Und ja, der wird von vielen auch bewundert und viele sagen über ihn, dass er ein sehr, sehr guter Kommandeur ist und dass sie sich sehr wohl fühlen. Und auch er sagte, also meine Jungs sind jetzt hier im halben Jahr in dieser miesen Situation und noch keiner hat sich zumindest offen beschwert und das sei schon mal ein gutes Zeichen.
Aber du sagst, es gibt auch andere.
Es gibt andere Kommandeure, das wird immer wieder berichtet. Ich habe jetzt auf dieser Recherche keinen dieser Kommandeure gefunden oder getroffen, sagen wir es mal so. Aber natürlich gibt es immer wieder Soldaten, die ärgern sich, die sagen, also wir haben da jemanden, der sitzt irgendwo im Hinterland, der ist nicht auf den Positionen unterwegs, der kennt uns gar nicht, der wirft uns da in eine Situation rein, ohne dass wir uns verteidigen können. Der trifft Fehlentscheidungen und das ist natürlich dann für mich immer sehr schwierig, objektiv einzuschätzen. Ich war bei diesen Entscheidungen nicht dabei, ich war in den Situationen nicht dabei und mir fehlt auch das Fachwissen, um das einzuordnen. Aber das ist tatsächlich doch ein Kritikpunkt hier in der Ukraine. Auch Leute wie Juri Butusow, ein sehr bekannter Militärjournalist hier im Land, sagt, also die Armeeführung oder gewisse Kommandostrukturen sollten reformiert werden und vor allem sollten sie aus den Fehlern, die zum Teil einfach passieren, in 2 Jahren Krieg lernen. Und er wirft einzelnen Kommandeuren oder der ukrainischen militärischen Führung vor, da eben nicht gut genug in die Fehleranalyse zu gehen. Und er sagt, manche Fehler wiederholen sich eben immer wieder.
Wenn ich jetzt mal so eine kleine Bilanz unter dieses Gespräch ziehe, dann ist die ernüchternd. Zum einen, was die Mängel angeht, zum anderen, was das Leid angeht, was diesen Männern und Frauen, die da kämpfen müssen, zugemutet wird. Da lässt es einen ja schon ein bisschen zweifeln, wie viel hält ein Mensch eigentlich aus? Und dazu dann die Waffenlieferungen, die zögerlich sind. Immer wieder Berichte, gibt's jetzt eine Gegenoffensive? Was machen die Russen? Wir haben diesen 9. Mai als Datum, das musst du vielleicht noch mal kurz erklären. Das wird herbeigezogen, um zu begründen, warum es gerade im Moment so schlimm ist. Aber darüber hinaus, ja, gibt es irgendeine Hoffnung im Moment?
Du drückst es genau gerade aus, wie ich mich auch da bei diesen Männern gefühlt habe, auf der Position, in deren Kommandozentralen. Die waren so offen und so unverblümt, dass ich auch da stande und ich habe es ja eben schon gesagt und dann gefragt habe, sag mal, es hört sich für mich an, als würdet ihr gerade diesen Krieg verlieren. Ich spiele dir einfach mal vor, was Vitali dazu gesagt hat, der Kommandeur.
Nee, es ist real.
Nein, das ist die Realität. Ich bin weder Optimist noch Pessimist, ich bin Realist. Im Krieg sterben Menschen. Egal, wie man es dreht und wendet. Natürlich kämpfen wir und werden alles für den Sieg tun. Und wir werden gewinnen. Russland hat diesen Krieg in den ersten 2 Wochen verloren. Das ist eine Tatsache.
Und das fand ich doch eine interessante Aussage. Er ist wirklich sehr schonungslos mit allen Problemen, die sie da haben in ihrer Einheit, an der Front, mit der Munition, mit dem Personal. Und sagt trotzdem, wir glauben an den Sieg. Und Wir halten hier weiter aus und das haben alle gesagt, durch die Bank weg. Also wie gesagt, seit 6 Monaten unter der Erde, keine Verbindung zur Familie, vielleicht mal einen Anruf und trotzdem sagen sie, nein, wir harren aus, gibt uns die Waffen, das wäre super. Aber selbst wenn die jetzt nicht kommen, sie haben große Hoffnung, dass mehr Munition aus dem Westen kommt, aber selbst wenn nicht, dann geht man auch damit um. Bei denen ist es halt jetzt so, die arbeiten mit einem sowjetischen Kaliber, mit einer sowjetischen Artillerie, muss ich dazu sagen. Das heißt, von diesem US-Waffenpaket, dem neuesten Hilfspaket, sind die gar nicht betroffen. Davon bekommen die nichts. Die würden eher auf die Munitionslieferung aus der tschechischen Initiative warten. Aber auch da, haben sie gesagt, haben sie noch keine Auswirkungen gespürt. Und sie sagen aber trotzdem, na gut, mit dieser Situation müssen wir irgendwie umgehen. Das heißt, wir klären Ziele auf. Leider Gottes, aus ihrer Sicht, müssen wir eben dann auswählen, welche Ziele greifen wir an. Und das heißt, wir greifen nicht die Infanterie an, sondern wir greifen ein Waffensystem an. Und wenn wir irgendwo eine Flugabwehr beispielsweise der Russen finden, dann greifen wir die Flugabwehr an und eben nicht das Waffensystem. Das ist natürlich ein großer Nachteil, den sie haben. Aber so versuchen sie in dieser Situation eben diesen Krieg zu führen und ihr Land zu verteidigen.
Und vermutlich würden wir jetzt mal sagen, nicht fahren, sondern kämpfen sie auf Sicht und gucken immer, dass sie den nächsten Tag irgendwie überleben. Ich gehe nochmal zu diesem 9. Mai, der ist ja relativ bald. Da hattest du in einem deiner Berichte, die du ja auch schon gemacht hast, kurz drüber gesprochen. Das ist für die Russen ein besonderes Datum und auch für die Ukraine eine besondere Herausforderung deshalb. Ne?
Ja, der 9. Mai ist der größte und wichtigste Feiertag in der russischen Gesellschaft, der ja das Ende des großen Vaterländischen Krieges. Wir sagen bei uns immer Zweiter Weltkrieg, aber dieser Krieg beginnt nicht 39, sondern 41 mit dem Überfall auf die Sowjetunion. Das heißt, der eigene sowjetische Überfall auf Polen beispielsweise wird da gar nicht mitbedacht und auch nicht gedacht. Aber im Endeffekt feiert man den Sieg über Nazi-Deutschland und gedenkt der Veteranen. Und man geht in der Ukraine davon aus, dass zu solchen historischen Daten immer etwas passiert. Und auch Vitali hat das uns beschrieben.
In 10 Jahren Krieg habe ich gelernt, dass Russland nach Daten arbeitet. Bis zum 9. Mai müssen sie neue Bereiche einnehmen, um sie ihren Kommandeuren zu präsentieren. Deshalb sind sie jetzt aktiver und auch, nachdem wir die Unterstützung aus den USA erhalten haben. Sie unternehmen jetzt alles dafür, noch ein Stückchen zu besetzen, bevor die westlichen Waffen ankommen.
Ja, also hier, ne, sagt es, 9. Mai, einmal ein historisches Datum, aber eben auch aus russischer Sicht jetzt dieses Fenster nutzen, das Zeitfenster, bis die westliche Munition ankommt, bis die Waffen ankommen und nochmal Fakten schaffen.
Rebecca, dann können wir nur hoffen, dass es am 10. Mai ein bisschen besser wird und dann wieder für sich vielleicht das Ganze auch mal dreht. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Du klingst selber auch müde, erschöpft. Aber ich kenne dich, du machst weiter und das ist toll. Grüß das ganze Team und ruht euch erstmal aus.
Ich danke dir, Carsten, dass ich wieder bei euch sein durfte.
Anna, du hast am Dienstag der vergangenen Woche mit Claudia Major gesprochen. Da ging es um die Bedeutung des Militärhilfepakets aus den USA für die Ukraine. Aber es ging eben auch noch um Deutschland und um Frankreich.
Genau, das sind ja die beiden großen, wichtigen Länder in Europa. Und Claudia Major von der SWP hat ein Papier dazu geschrieben, zusammen mit ihrem Kollegen. Und der Schwerpunkt ist eben das gar nicht so einfache deutsch-französische Verhältnis. Vor allen Dingen auch seit Olaf Scholz im Bundeskanzleramt ist und es ja auch den Anschein macht, dass er so lala mit dem französischen Präsidenten Macron auskommt. Darüber haben wir gesprochen, und zwar war diese Aufzeichnung an Dienstag vergangener Woche. Das war noch vor der Rede von Emmanuel Macron an der Sorbonne und auch der Unterschrift zwischen Deutschland und Frankreich, den jeweiligen Verteidigungsministern zu dem deutsch-französischen Panzerprojekt MGCS, glaube ich, so heißt es. Und ich finde, da sind sehr interessante Teile drin. Und deswegen der zweite Teil des Gesprächs an dieser Stelle. Und ich habe angefangen mit der Frage an Claudia Major. Wenn wir über Europa sprechen, dann müssen wir halt eben auch über die Länder sprechen, die immer als der Motor in Europa galten, Deutschland und Frankreich. In welchem Zustand ist dieser Motor?
Ich finde den Begriff Motor schwierig, weil je nach in welcher Sprache man darüber spricht, ist es das Paar, der Motor, die Zentrale, die Achse oder so. Also es ist mal ein mehr emotionales und mehr mal so ein praktischer Ansatz, ne?
Und da ich Deutsch bin, spreche ich natürlich von Motor und nicht von Paar. Sprechen Franzosen eher vom Paar?
Le couple franco-allemand, ah, ja. Also so ein bisschen das Paar. Aber es gibt auch le moteur. Ich glaube, die Kernidee dahinter war, dass Deutschland und Frankreich nicht die gleichen Positionen vertreten, sondern dass sie unterschiedliche, wenn nicht gar gegensätzliche Positionen vertreten, aber for the greater good, also für das übergeordnete gemeinsame Ziel Europa, bereit sind, ihre Gegensätze zu überwinden, um gemeinsam voranzukommen. Und wenn die Deutschen und Franzosen es geschafft haben, ihre Gegensätze zu überwinden, dann kann meistens der Rest von Europa mitziehen. Und so hat es seit Beginn der europäischen Kooperation funktioniert, bis hin zu gemeinsame Währung, Grenzen, engere Kooperation. Momentan entsteht der Eindruck, dass das nicht so reibungslos funktioniert wie in der Vergangenheit. Und das liegt einerseits daran, dass die traditionellen Unterschiede zwischen den Ländern immer noch weiter bestehen und durch den Krieg Russland gegen die Ukraine nochmal verstärkt worden sind. Also wir haben strukturelle Unterschiede zwischen den beiden Ländern, die sind schon immer da gewesen. Also in Frankreich ein präsidentielles System, bei uns eine parlamentarische Demokratie, zentralistisches Staat in Frankreich, föderaler Staat in Deutschland. Die Struktur der Verteidigungsindustrie ist eine andere, bei uns kleinere und mittelständische Unternehmen, in Frankreich diese großen, sehr großen Unternehmen, teilweise mit Staatseinfluss. Rolle des Parlaments ist anders, bei uns deutlich größer als in Frankreich. Die Ambitionen auf der Weltbühne sind anders. Frankreich als immer noch internationale Macht mit einem gewissen Anspruch im Sicherheitsrat, Atommacht, Deutschland deutlich regionaler. Also die kennen wir ja alle, diese Unterschiede. Die haben sich jetzt nochmal vertieft, weil beide Länder letztlich aus dem Krieg Bestätigung für ihre Position gezogen haben. Die deutsche vereinfachte Lehre aus dem russischen Angriffskrieg ist, der Einzige, der uns wirklich retten kann, ist die NATO und sind die USA. Europa kann das probieren, aber die zentrale Schutzmacht bleiben die USA und die NATO und wir müssen viel mehr da rein investieren. Und aus französischer Perspektive hat sich letztlich das alte Ziel von Macron, der europäischen Souveränität, bestätigt, weil Frankreich sagt, naja, der Krieg zeigt ja, wie abhängig wir von den Amerikanern sind, Qualität und Quantität. Das muss uns doch eine Lehre sein, dass wir so abhängig sind. Wir müssten doch den Anspruch haben, unsere Zukunft, unsere Sicherheit selbst gestalten zu können. Wir müssen da viel mehr rein investieren. Daher auch viele der französischen EU-Initiativen, teilweise kontraproduktiv, wenn man nur auf EU setzt und dafür andere Sachen hinunterfallen lässt. Aber was ich meine, ist, dass beide Länder eigentlich sich in ihren Positionen bestärkt gefühlt haben. Frankreich mit diesem Souveränitätsansatz und Deutschland mit dem transatlantischen NATO-fokussierten Verteidigungsansatz. Und das hat die Kooperation ein bisschen erschwert. Hinzu kommen noch andere Elemente, dass der französische Präsident Macron eine Tendenz im französischen politischen System verstärkt, nämlich die Präsidentialisierung. Also in Frankreich ist eh ein präsidentielles System, wo die Sicherheitsverteidigungspolitik, die Außenpolitik, die Domaine réservée des Präsidenten ist, die er weitgehend entscheidet. Und Macron hat das nochmal verstärkt, sodass die Franzosen von einer Hyperpräsidentialisierung sprechen, wo also die wichtigsten Entscheidungen im Präsidentenpalast getroffen werden. Das heißt, dass die Minister vergleichsweise wenig Spielraum haben. Wenn dann aber die wichtigsten Entscheidungen auf höchster Ebene getroffen werden müssen, Präsident, bei uns Kanzler, und das nicht immer so super funktioniert, dann sozusagen trickelt das runter in alle anderen Arbeitsebenen und macht das so schwer. Also ich glaube, dass sozusagen Unzufriedenheit auf beiden Seiten herrscht und Missverständnisse auch auf beiden Seiten herrschen. Also nur noch, um noch mal ein Beispiel zu geben. Ne? Also aus deutscher Sicht wirkt Frankreich immer so ein bisschen schwierig. Koalitionsunwillig, nicht so richtig berechenbar. Manchmal machen sie Alleingänge für diese europäische politische Gemeinschaft, die nicht so richtig abgesprochen war. Dann kommen diese disruptiven Ansätze, die der Präsident Macron immer wieder verfolgt, beispielsweise die berühmte Konferenz in Paris, wo er gesagt hat, wir müssten Bodentruppen auch nicht ausschließen, man müsste die strategische Ambiguität in die Debatte zurückbringen, was halt nicht abgesprochen mit den Partnern war, was natürlich auch Deutschland sehr irritiert ist. Aber auch aus französischer Sicht muss man auch sagen, erscheinen wir auch nicht immer als sehr einfacher Partner. Also aus französischer Perspektive entsteht der Eindruck, dass unsere Zeitenwende transatlantisch ist. Wir sprechen alles mit den USA ab. War so eine richtig große europäische Absprache, richtig große europäische Initiativen, deutsch-französische Initiativen. Gab es bislang nicht. Die wichtigen Entscheidungen sind alle mit den USA getroffen, ob es jetzt die Panzer waren oder wie man sich zu einem NATO-Beitritt der Ukraine verhält. Also es ist auch so ein bisschen verhakelt.
In jedem Fall verhakelt und vor allen Dingen, ich meine, wenn man darauf schaut, zum einen, was der französische Präsident Macron sagt, aber dann, was Frankreich tut, also wie Frankreich auch die Ukraine unterstützt, da gibt es ja deutliche Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland und dann habe ich den Eindruck, dass dann auch in Berlin hier gesagt wird, das ist ja schön und gut, dass Macron sich da hier und da aus dem Fenster hängt, aber richtig liefern tun die Franzosen ja nicht und da hast du ja auch gerade beschrieben, dass das letztendlich dann schon auf eine Entscheidung oder Nichtentscheidung des französischen Präsidenten zurückzuführen ist.
Ja, und es ist eine absolute Schwachstelle, da gebe ich dir recht. Es ist eine absolute Schwachstelle, dass man diese schöne Rhetorik, die wir gerade aus Paris hören, dass die materiell völlig unzureichend hinterlegt ist. Also wenn man sich die Kiel-Daten aus dem Kieler Institut ansieht oder auch noch andere Daten, liegen die Franzosen mit der militärischen Unterstützung weit abgeschlagen hinter anderen. Weit abgeschlagen hinter Deutschland, aber auch weit abgeschlagen hinter anderen Staaten. Die Frage ist jetzt, inwieweit auch die Konferenz in Paris wirklich ein signifikantes Umdenken in der französischen politischen Position war, die sich auch irgendwann materiell niederschlagen wird. Momentan kann man das noch nicht sehen. Momentan haben wir die politische Veränderung und wir warten de facto, ob das Frankreich hinterlegen wird. Aber ich finde allein die politische Veränderung, die Frankreich in den letzten 2 Jahren hingelegt hat, bemerkenswert. Also ich glaube, die meisten erinnern sich noch an die frühen Aussagen von Macron, als er sagte, ja, man darf Russland nicht erniedrigen, il faut pas humilier la Russie. Und auch immer wieder Verhandlungen gepocht hat. Das hat sich verändert zu jetzt Anfang des Jahres. Eine russische Niederlage ist unausweichlich. Das ist ja vom Inhalt her ein enorm großer Schritt. Und das Interessante ist, dass sich Frankreich tatsächlich in den letzten 2 Jahren sukzessive mit Blick auf Russland, mit Blick auf NATO, mit Blick auf Ukraine tatsächlich neu aufgestellt hat. Das Interessante daran ist, dass Frankreich an seinem Hauptziel, dieses, was ich vorhin schon beschrieben hatte, europäische Souveränität, also größere Eigenständigkeit festgehalten hat, aber gesagt hat, wenn sich da Rahmenbedingungen so fundamental verändert haben, dann müssen wir uns halt anpassen. Und das haben die in mehreren Bereichen tatsächlich gemacht. Frankreich war lange, wie Deutschland, gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine. Mittlerweile unterstützt es Frankreich, weil sie sagen, naja, es geht de facto um eine geopolitische Stabilisierung, weil eine souveräne Ukraine die beste Sicherheitsvorsorge auch für uns in Europa ist. Wie kann man das am besten bewerkstelligen? Wahrscheinlich ist ein NATO-Beitritt das beste Mittel. Ähnliche Argumentationen sieht man mit Blick auf den EU-Beitritt der Ukraine, wo Frankreich auch lange gegen Erweiterungsrunden der EU war und sie jetzt auf einmal unterstützt mit Blick auf Balkan, mit Blick auf Ukraine, aus dem gleichen geopolitischen Stabilisierungsargument. Also die große Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wird diese politische Neuaufstellung Frankreich jetzt für den NATO-Beitritt der Ukraine, für die EU-Erweiterung sehr interessant, es hat auch seine Beiträge zur NATO fundamental erhöht, wird sich das jetzt auch praktisch niederschlagen in der militärischen Unterstützung für die Ukraine oder bleiben schöne Worte? The jury is still out. Also das wird sich noch zeigen. Bislang, gebe ich dir vollkommen recht, klingt das alles gut, aber ist noch nicht so richtig viel dahinter.
Du hast ja dich mit dem deutsch-französischen Verhältnis zusammen mit deinem Kollegen Sven Arnold auch von der SWP intensiv beschäftigt, hast dazu auch ein Papier verfasst. Wir packen auch einen Link zu dem Papier in unsere Shownotes. Und dieses Papier heißt ja Frankreichs disruptive Zeitenwende. Und ihr beschreibt ja auch genau die Veränderung von Macron, die du gerade auch beschrieben hast. Und was ihr auch schreibt in dem Papier, ist, dass ihr darauf hofft, auf den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Macron Ende Mai hier in Deutschland. Er musste ja kurzfristig den ursprünglichen Staatsbesuch absagen und holt den jetzt nach. Und ihr schreibt in eurem Papier, das könnte eine positive Dynamik schaffen. Und da habe ich mich so daran erinnert, an die Fotos von Emmanuel Macron mit seiner Frau zusammen mit Olaf Scholz und dessen Frau in Hamburg, als sie so in Fischbrötchen beißen. Und da sieht das überhaupt gar nicht nach einer positiven Dynamik aus. Aber vielleicht war es auch der Ort, vielleicht war es Hamburg, vielleicht ist es dann jetzt hier in Berlin beim Deutschlandbesuch besser. Aber woher kommt deine Hoffnung auf eine positive Dynamik in der Beziehung der beiden Männer?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Hoffnung kommt aus der Überzeugung, dass deutsch-französische Zusammenarbeit, wenn es geht, erweitert um andere Partner, wie jetzt an dem wiederbelebten Weimarer Dreieck, absolut notwendig ist, um in Europa gemeinsam mit Blick auf Verteidigung und andere Bereiche voranzukommen. Es gibt im Französischen diesen schönen Ausdruck nécessaire et suffisant, also notwendig und ausreichend. Lange hat es gereicht, als dass Deutschland und Frankreich irgendwas beschlossen haben und dann konnte man Europa so mitziehen. Es braucht immer noch Deutschland, Frankreich, es braucht jetzt auch ein bisschen mehr, deswegen auch der Verweis auf Partner wie Polen. Aber ohne Deutschland, Frankreich, wenn die sich nicht grün sind, ist es sehr schwer, in Europa Fortschritt zu erzielen. Und deswegen ist es, glaube ich, meine Hoffnung auf die Vernunft, zu sagen, rüttelt euch zusammen, weil es wie in der Vergangenheit um das Greater Good geht. Der Staatsbesuch ist bei Steinmeier, also die beiden Präsidenten treffen sich, Und vielleicht ist es die Gelegenheit, mal so einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was hält uns als Deutschland, Frankreich eigentlich zusammen? Man kann das jetzt alles rational beschreiben, wie wir das eben gemacht haben. Es ist strukturell schwierig und die Herausforderungen und die verschiedenen Erwartungshaltungen. Ich überlege manchmal, ob es so eine Art neuen Aufbruch für die deutsch-französische Kooperation erweitert, beispielsweise um Polen in Europa, braucht, wo man sagt, bislang war die deutsch-französische Kooperation von dem Gedanken Frieden, Versöhnung, Aussöhnung in Europa getragen. Das ist die Generation Schäuble, Lamas nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir bauen gemeinsam Europa auf, versöhnen uns, der Frieden leitet uns und das treibt uns an. Wenn man jetzt vorausguckt, sagt man, was ist eigentlich das gemeinsame Leitmotiv für Deutschland und Frankreich? Frieden ist immer noch wichtig, wichtiger denn je. Versöhnung hat funktioniert. Was ist es, was uns zusammenbindet, was motiviert, was antreibt und was ein positives Projekt für die nächste Generation ist? Vielleicht muss man auch darüber nochmal nachdenken. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch. Ich meine es gar nicht so esoterisch, sondern was wollen wir zusammen gestalten wollen? Da gibt's genug zu tun, ne? Von Nutzung gemeinsamer Technologien, Entwicklung der gemeinsamen europäischen Handlungsfähigkeit in Europa, vorbereiten auf eine schwierige US-Präsidentschaft, sehr schwierig, wenn Trump, anders herausfordern, wenn Biden wiedergewählt wird. Wie wollen wir gemeinsam in Zukunft in Europa Abschreckung gestalten, angesichts der sich total verändernden nuklearen Ordnung? Also ich glaube, wir haben gemeinsam zu tun. Die Frage ist, gibt es ein gemeinsames Leitmotiv, was uns als deutsch-französische Motor oder Paar, wie man das auch nennen möchte, was uns die nächsten Jahre leiten kann? Manchmal habe ich das Gefühl, es fehlt so ein Motivationsschlüssel, Leitmotiv, so.
Das war Claudia Major im Gespräch mit Anna Engelke. Wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder, dann mit Kai Küstner mit an Bord und mit mir und dem Schwerpunktthema: Nach schweren Verlusten auf beiden Seiten ist jetzt die Zeit des Panzers als wichtiges Waffensystem vorbei. Das besprechen wir mit dem wissenschaftlichen Leiter des Deutschen Panzermuseums, Ralf Ratz. Bis dahin freuen wir uns auf Ihre, auf eure Anregungen, auf Kritik und auf Lob, wie immer an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und jetzt noch ein Hinweis zu unserer neuen Sendung in der ARD, Mitreden, Deutschland diskutiert. Thema am Montag sind die Personalsorgen der Bundeswehr. Sollte Deutschland deshalb die Wehrpflicht wieder einführen, könnte die Gesellschaft davon auch profitieren? Das ist das Thema bei Mitreden, Deutschland diskutiert. Eine Live-Sendung im Radio am Montag, den 6. Mai ab 20.15 Uhr, hier bei NDR Info, bei Bayern 24, bei BR24, HR Info, RBB24, Inforadio und SWR Aktuell. Also ganz schön weit verbreitet. Im Radio können Sie dann mitreden oder die Sendung eben auch als Podcast abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. ARD